Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Glasobjekte aus dem 3D-Drucker. Eine Operation, bei der zwischen Arzt und Patient tausende Kilometer Entfernung liegen. Und Busse, die bei jedem Wetter autonom ans Ziel finden, ganz ohne Fahrer. All das sind Dinge, an denen Ingenieure und Forschende gerade arbeiten. Wie weit sie damit sind, dazu gleich mehr hier in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. Als erstes geht's jetzt aber ans Mittelmeer und in die Vergangenheit. Das Mittelmeer und der Atlantische Ozean sind ja miteinander verbunden. Durch die Straße von Gibraltar können Schiffe zwischen den beiden Meeren hin und her fahren. Und auch Fische und andere Meerestiere schwimmen durch die Meerenge hindurch. Gäbe es diese Verbindung zum Atlantik aber nicht, dann würde das Mittelmeer austrocknen. Vor Millionen Jahren ist genau das tatsächlich auch schon passiert. Eine neue Studie im Fachjournal Science zeigt jetzt, was das für Auswirkungen auf das Leben im Mittelmeer hatte. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Die Zeit war bizarr, die vor 7,6 Millionen Jahren im Mittelmeerraum begann. Weil die afrikanische Platte mit der eurasischen kollidierte, wurde die Verbindung zum Atlantik zunächst immer schwächer, bis sie schließlich ganz abriss. Das Mittelmeer war vom Atlantik abgeschnitten. Gleichzeitig wurde das Klima trockener und trockener. Das hatte Folgen, erklärt Konstantina Aghiadi von der Universität Wien.
So there was not so good circulation of the water.
Zunächst ließ die Wasserzirkulation im Mittelmeer nach, sodass sich in der Wassersäule Schichten bildeten. Dabei war die Wasserschicht am Boden sehr dicht und sehr salzig. Die oberen Wasserschichten waren dagegen durch das Süßwasser von Regen und Flüssen leichter. Als die Verbindung zum Atlantik immer mehr eingeschränkt wurde, überstieg die Verdunstung schließlich die Rate, mit der Niederschläge und Flüsse sie ausgleichen konnten. Der Meeresspiegel sank. Als die Verbindung ganz abriss, blieben schließlich vor rund 5,5 Millionen Jahren nur noch ein paar Seen mit dichtem Salzwasser übrig.
Damals war das Mittelmeer also fast vollständig ausgetrocknet und es entstanden kilometerdicke Salzablagerungen. Solche Ablagerungen werden auch Salzriesen genannt. Bislang offen war die Frage, wie die Meeresorganismen auf diese Veränderungen reagiert haben. Also hat ein internationales Expertenteam alle verfügbaren Daten überprüft und ausgewertet. Herausgekommen ist eine umfassende Analyse der Veränderungen in der Artenvielfalt vor, während und nach der Krise.
Der geologische Prozess, durch den die Verbindung zum Atlantik schließlich abriss, begann vor 7,6 Millionen Jahren. Wir sehen, dass schon die Schichtung in der Wassersäule Stress für die Meeresorganismen bedeutete. Schon das hatte erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Die Zahl der im Mittelmeer lebenden Arten ging zurück. In dieser Zeit entwickelten sich zudem spezialisierte Arten, die an diese stressigen Bedingungen angepasst waren.
Zentrale Prozesse in den Ökosystemen wurden gestört, etwa die Verbreitung von Larven oder die Wanderung der Meeresorganismen. In der ersten Phase traf es vor allem das Plankton oder am Meeresboden lebende Fische. Dann wurden die Muscheln weniger, die Seegraswiesen, die tropischen Korallen verschwanden.
So we had tropical corals. We still have some corals.
Wir hatten einmal tropische Korallen im Mittelmeer. Heute gibt es dort zwar immer noch Korallen, aber es sind nicht mehr die Riffbildenden, die zuvor ausgedehnte Korallenriffe gebildet hatten. Nach der Krise glich die Fauna im Grunde genommen mehr dem Atlantik.
Like the one in the Atlantic.
Dann vor etwa 5,3 Millionen Jahren endete die Phase des ausgetrockneten Mittelmeers recht abrupt. Durch tektonische Prozesse öffnete sich die Straße von Gibraltar wieder und damit konnte Atlantikwasser ungehindert ins Mittelmeer fließen.
Es kamen neue Arten aus dem Atlantik, wie die Delfine oder die großen weißen Haie. Die Ökosysteme haben sich aber nie wieder vollständig erholt. Wir haben einen Zeitraum von 1,7 Millionen Jahren nach der Krise untersucht und wir sehen da immer noch keine vollständige Erholung.
Rund zwei Drittel der Arten waren verschwunden. Und von den rund 800 endemischen Arten, die nur im Mittelmeer gelebt hatten, ließen sich danach nur noch knapp 90 nachweisen. Und die Folgen? Sie sind noch heute spürbar. Seit damals nimmt die Zahl der Arten von Westen nach Osten ab. Zuvor war es umgekehrt gewesen.
Was passiert, wenn das Mittelmeer austrocknet? Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Fahrzeuge, die autonom fahren, die gibt es schon länger. Bisher aber meist nur in kleinen, lokalen Pilotprojekten. Denn so ganz perfekt funktioniert es bisher noch nicht, die Fahrer wegzulassen. Zum Beispiel, wenn bei schlechtem Wetter die Sicht eingeschränkt ist. Dass in Zukunft Busse bei jedem Wetter autonom fahren können, daran arbeitet eine Softwarefirma im bayerischen Landkreis Cham. Dort lief vor kurzem auch ein erster Testbetrieb. In dem kleinen Ort Neubeu ist der sogenannte Outbus mehrmals täglich eine 1,3 Kilometer lange Strecke gefahren. Darauf vorbereitet wurde der Bus unter anderem in einer Wetterhalle, in der sich verschiedene Wettersituationen simulieren lassen. Claudia Neumeier war für uns vor Ort.
Etwa 10 Kilometer von der Teststrecke in Neubeu entfernt, in der Kleinstadt Roding, steht die Wetterhalle der Softwarefirma AVL. Hier wurden auch die Sensoren des Outbus bei verschiedenen Wetterverhältnissen trainiert. Auf knapp 90 Metern Strecke ist eine Straßensituation aufgebaut. Ein Stoppschild und dahinter am Straßenrand steht ein Fahrrad. Darauf sitzt ein Dummy.
Wobei natürlich die Szenarien beliebig sind, die wir hier reinbauen können, soweit die Räumlichkeit der Halle dann zulässt. Also wir können jetzt nicht mit 130 km/h durchfahren, aber mit 20, 30 km/h, je nachdem welches Szenario man darstellen möchte.
Erklärt Armin Engstle, Standortleiter der AVL in Roding. Ein Mensch erkennt Situationen im Straßenverkehr hauptsächlich mit seinem Sehsinn. Um das Sehvermögen zweier Augen auf ein autonomes Fahrzeug zu übertragen, ist einiges an technischem Aufwand nötig. Den autonomen Kleinbus Outbus hat die Softwarefirma AVL mit vielen Sensoren ausgestattet, darunter mehrere LIDAR. Das ist kurz für Light Detecting and Ranging und eine Möglichkeit, die Umgebung dreidimensional zu scannen. Mit seinen LIDAR-Sensoren kann das Fahrzeug erkennen, wie weit ein Objekt entfernt ist. Der Outbus hat davon alleine 3 Stück im Sensorkopf auf dem Dach verbaut. Dort ist auch ein hochgenaues GPS-System integriert. Die gesamte Dachkonstruktion ist etwa so groß wie ein kleiner Rollkoffer. Auch an der Vorderseite des Fahrzeugs und an den Seiten befindet sich LIDAR- und Radarsensorik. Mit dieser Technik muss das Fahrzeug Hindernisse und Gefahrensituationen erkennen, und zwar unabhängig von den Wetterbedingungen. Aber was dem menschlichen Auge Probleme bereitet, ist auch für die Sensoren des Outbus eine Herausforderung.
Sollen wir es angehen?
Ja, gern.
Gut.
Wir steigen ein und fahren los. Allerdings nicht im Outbus. Der fährt weiter auf seiner Teststrecke in Neubeu. Das Auto, in dem wir jetzt für Demonstrationszwecke sitzen, ist nicht autonom. Armin Engstle fährt es selbst. Jetzt regnet es in der Halle. Ein Niederschlag von 40 mm pro Stunde fällt aus Wasserdüsen von der Hallendecke. Der Radfahrer und das Stoppschild sind zwar noch zu erkennen, aber durch den Regenwasserfilm auf der Frontscheibe doch verschwommen. Armin Engstle und sein Team untersuchen, zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Distanz das Fahrzeug das Hindernis mit welcher Sicherheit erkannt hat.
In unserem Fall den Radfahrer, könnte aber auch jedes x-beliebige Objekt sein.
Ein Mitarbeiter schaltet von einem Kontrollraum aus den künstlichen Regen ab. Wir fahren wieder an den Startpunkt der Wetterhalle. Nächste Wetterrunde.
Und jetzt vielleicht am jetzt fürs menschliche Auge erstmal herausforderndsten, dann der Nebel.
Ist es dann auch fürs Auto am herausforderndsten, für die Sensoren, die ihr habt?
Ja, eigentlich schon. Also LIDAR hat mehr Schwierigkeiten im Nebel als im Regen. Kamera hat mehr Schwierigkeiten im Nebel als im Regen. Der Radar schafft es relativ gut, auch im Nebel. Ja, und da muss man halt dann irgendwie versuchen, ein System zu bauen, das bei allen Wetterzuständen, für das das Fahrzeug zugelassen ist, auch sicher performt. Das ist die große Kunst.
Innerhalb von vielleicht einer Minute hat sich die gesamte Wetterhalle mit dichtem Nebel gefüllt. Wir sehen so gut wie nichts mehr.
Das ist jetzt noch längst nicht das Dichteste, was wir hinkriegen.
Wir fahren langsam in den Nebel hinein. Den Radfahrer sehen wir erst, als wir nur noch wenige Meter von ihm entfernt sind.
Da kommt er rechts. Aber das waren vielleicht so 15, 20 Meter an meteorologischer Nebelsichtweite.
So schnell wie der Nebel da war, ist er auch wieder weg. Die Entlüftungsanlage saugt den Nebel ab. Die Halle hat eine Fläche von 1700 Quadratmetern und ist etwa 9 Meter hoch. Pro Stunde lässt sich die Luft darin 3-mal komplett austauschen. Auch starken Sonnenschein kann AVL in der Wetterhalle nachstellen, mit einem 7 Kilowatt starken Scheinwerfer.
Also solche Szenarien können wir hier abbilden und dann mit widrigen Wetterbedingungen, mit schlechten Sichtverhältnissen mischen und schauen, wie diese Systeme bei diesen Standards funktionieren oder, man muss auch sagen, nicht so gut funktionieren.
In Zukunft möchte AVL den ÖPNV im ländlichen Raum mit autonomen Fahrzeugen ergänzen. Der Testbetrieb des Outbus in Neubeu war da ein erster Schritt.
Und da wollen wir uns jetzt auch so Schritt für Schritt weiter vorwärts arbeiten. Müssen wir auch, weil ein Linienbetrieb über das Jahr gesehen nicht möglich ist, wenn das Fahrzeug bei Regenwetter in der Garage bleiben muss.
Autonome Busse sollen in Zukunft bei jedem Wetter fahren können. Claudia Neumeier hat darüber berichtet. Wenn ein Arzt eine Magenspiegelung macht, dann ist er normalerweise ja ganz nah dran an seinem Patienten. Das muss aber nicht so sein. In China gab es jetzt so einen ähnlichen Eingriff. Es war ein Experiment an einem lebenden Schwein. Das befand sich in Hongkong und ferngesteuert hat das Endoskop Alexandre Maison von der ETH Zürich. Er ist Maschinenbauer und hat das Endoskop gebaut. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie es war, von Zürich aus so ein Endoskop in Hongkong fernzusteuern.
Wir hatten eigentlich unser Team von Zürich, hat sich getrennt. Ein Teil war in Hongkong beim Schwein, ein Teil war in Zürich um 3 Uhr morgens mit einem PlayStation-Controller vor einem Bildschirm für die Fernsteuerung. Wir hatten das wirklich über eine sehr lange Zeit geplant und dann haben die Leute in Hongkong haben das Schwein präpariert. Wir hatten Kollegenhilfe von der Universität, die dort geschaut haben, dass alles gut vor sich geht. Das Schwein war sediert und sie haben das Endoskop eingeführt, ein bisschen rumnavigiert, geschaut, dass alles klappt und dann haben sie uns die Steuerung übergeben. Und dann konnte ich von Zürich aus das Bild von der Kamera des Endoskops, also diese Endoskope haben so kleine miniaturisierte Kameras, dann habe ich den Innenteil des Magens des Schweins gesehen und mit dem Joystick konnte ich dann, mit dem PlayStation-Controller konnte ich dann das Endoskop links, rechts, rauf, runter, nach vorne, zurück navigieren.
Das heißt, Sie konnten dieses Endoskop sehr genau steuern und es war ja auch ein besonderes Endoskop, nämlich eines, das sich von außen mit Magneten steuern lässt. Wie funktioniert diese Technik? Was ist da das Besondere?
Also so zum Vergleich, normale Endoskope haben so kleine Kabel im Innern und dann zieht man von hinten wirklich mit der Hand am Kabel und das dreht dann das Endoskop nach oben, nach unten. Wir haben eine ganz andere Technologie. Wir haben permanent Magnete an der Spitze des Endoskops und dann werden von außen Magnetfelder erzeugt und das Endoskop folgt dann diesen Magnetfeldern. Es ist ein bisschen wie ein Kompass im Erdmagnetfeld, nur dass wir das Erdmagnetfeld in diesem Fall verändern können, damit die Kompassnadel in eine unterschiedliche Richtung zeigt. Und dasselbe halt mit unserem Endoskop. Und dadurch kommen wir auf ein Endoskop, das rund 4 mm im Durchmesser groß ist, was viel kleiner ist als normale Endoskope.
Die Fernsteuerung von diesem Endoskop, die erfolgte ja aus einer ziemlichen Entfernung, 9300 Kilometer. Viele Menschen werden das kennen, aus der Entfernung miteinander zusammenzuarbeiten, in Videokonferenzen zum Beispiel. Was man auch kennt, sind allerdings, dass es da Aussetzer gibt oder das Signal kommt mit etwas Verzögerung an. Wenn sowas bei einem medizinischen Eingriff passieren würde, das wäre ja wahrscheinlich nicht so gut, oder?
Definitiv, ja. Also das ist etwas, das wir in unserem Team sehr viel daran gearbeitet haben, dass die Verbindung wirklich stabil ist. Man ist natürlich auch ein bisschen ausgeliefert, weil wir verwenden das normale Internet. Das heißt, wenn die Kabelanbieter oder sonst irgendwo es eine Störung gibt, dann können wir halt auch nichts machen. Aber das hat wirklich sehr gut geklappt in diesem Fall. Also die Latenz, die wir hatten, also diese Verzögerung, war unterhalb von 300 Millisekunden, was für Operationen eigentlich als gut genug angesehen wird.
Das war ja jetzt ein erster Versuch mit einem Schwein. In Zukunft hoffen Sie, dass das auch beim Menschen funktionieren wird. Welches Potenzial hat diese Technologie, wenn sie in Zukunft funktioniert? Was könnte man damit noch machen?
Mit dieser Technologie kann man, wenn es Orte gibt, die zum Beispiel schwer erreichbar sind oder nicht die Expertise haben, um gewisse Eingriffe durchzuführen, dann könnte man einfach unsere Geräte dort aufstellen, ein Team haben, welches trainiert ist, diese Geräte zu verwenden. Und dann könnte ein Experte, eine Expertin in Deutschland, in der Schweiz irgendwo dann diese komplizierten Eingriffe aus der Distanz durchführen. Aber es wäre auch interessant, innerhalb zum Beispiel von Deutschland, wenn es gerade Kapazitätsengpässe gibt, zum Beispiel irgendwo in Hamburg hat es gerade ganz viele Fälle von Magenproblemen, dann könnte ein Arzt oder eine Ärztin in München eingreifen und aushelfen und diese Kapazitätsprobleme verringern.
Sagt Alexandre Maisot, wir haben über ein ferngesteuertes Magnetendoskop gesprochen. So eine ferngesteuerte Operation wie die in dem Experiment, über das wir gerade gesprochen haben, die funktioniert nur mit einer sehr guten Internetverbindung. Und Glasfasern, die sind so eine Art Rückgrat der Datenkommunikation. Ohne sie würde es das Internet, wie wir es kennen, kaum geben. Glasfasern bestehen aus hochreinem Quarzglas. Aus diesem Glas werden auch noch andere wichtige Dinge gemacht, winzige optische Linsen zum Beispiel. Solche Bauteile herzustellen ist schwierig, denn es kommt dabei auf eine sehr hohe Präzision an. Ein Startup aus Wien hat jetzt eine neue Methode dafür entwickelt. Die Objekte aus Quarzglas werden dabei einfach ausgedruckt, und zwar mit einem speziellen 3D-Drucker. Wie das funktioniert, weiß Frank Rothe-Lüschen.
Quarzglas, ein Schlüsselmaterial der Internetkommunikation. Stimmt, meint der Chemiker Manuel Luiz. Doch damit allein sind die Möglichkeiten des durchsichtigen Werkstoffs noch lange nicht erschöpft.
Man kann Quarzglas auf 1000 Grad erhitzen und dann direkt in kaltes Wasser reinschmeißen, ohne dass es zerspringt. Und da gibt es wenig Materialien, die sowas aushalten.
Weshalb sich Quarzglas in Laborgeräten findet und in Halbleiterfabriken. Nur es präzise herzustellen, ist nicht ohne.
Das ist bei Quarzglas eben besonders schwierig. Es hat einen sehr hohen Schmelzpunkt, so im Bereich von 2000 Grad. Daher wird es häufig über zum Beispiel Ätzverfahren gemacht. Da muss man aber sehr gefährliche Chemikalien verwenden. Damit kann man sich eben sehr, sehr leicht, sehr schwer vergiften. Also das ist kein Spaß, damit zu arbeiten.
Also ließ sich das Team um Luiz, Chemiker bei der Wiener Firma Abnano, eine neue Herstellungsmethode einfallen. Quarzglas per 3D-Druck.
Man hat ein Material und bringt da dann Licht drauf und dort, wo das Licht das Material berührt, sozusagen, härtet das Material aus.
Um das zu schaffen, mussten die Fachleute gemeinsam mit der Freiburger Firma Glasomer eine spezielle Druckertinte entwickeln. Sie besteht aus einem Flüssigharz, in das winzige Nanopartikel aus Glas eingerührt sind. Das Problem?
Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich nehme jetzt irgendwie Honig, schmeiße da Sand rein und rühre das Ganze rum, mit der Zeit wird sich der Sand absetzen und liegt dann am Boden. Und genau sowas geht für so ein 3D-Druckverfahren nicht. Also diese Partikel müssen homogen verteilt sein.
Und es gab weitere Herausforderungen. Das Druckerharz muss durchsichtig sein, einigermaßen dünnflüssig und chemisch reaktiv. Einige Zeit tüftelten die Fachleute, dann hatten sie die Rezeptur. Glas-Nanopartikel, eingebetteten Flüssigharzmoleküle, spezielle Zusatzstoffe sorgen für die Stabilität. Offenbar das geeignete Futter für einen Hochpräzisions-3D-Drucker. Der Prozess läuft in drei Schritten. Zunächst belichtet der Drucker das Harz Schicht für Schicht. Dabei verbinden sich die Harzmoleküle zu einem Polymer, das Material härtet aus.
Im nächsten Schritt muss man das Polymer entfernen. Also man nimmt das Bauteil und steckt es in einen Ofen. Da wird es dann auf 600 Grad erhitzt.
Dabei verbrennt das Polymer, das das Ganze zusammenhält. Übrig bleiben nur noch die Glas-Nanopartikel. Diese Partikel aber haften nur relativ schwach aneinander. Um sie zum Quarzglas zu verschmelzen, kommen sie bei 1300 Grad Celsius in einen weiteren Ofen. Das ist Schritt 3.
Also man kann eben Millimeter bis Zentimeter große Teile herstellen, allerdings immer noch mit einer sehr hohen Auflösung und Präzision. Wir haben jetzt Auflösungen paar Dutzend Mikrometer, vielleicht so 50 aufwärts.
Und das ist Luiz zufolge präziser als mit herkömmlichen Verfahren möglich. Fertigen lassen könnten sich etwa Spezialfilter oder Komponenten für die Glasfasertechnik, und zwar hochgenau und ohne ätzende Chemikalien. Vor kurzem hat das Unternehmen seine Druckertinte für Quarzglas auf den Markt gebracht. Ein paar Kartuschen sind auch schon verkauft, sagt Luiz. Nun wird der Markt entscheiden, wie sich das neue Verfahren in der Praxis bewährt und ob es die Versprechen erfüllen kann.
Objekte aus Quarzglas per 3D-Druck. Ein Beitrag von Frank Rothe-Lüschen. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen des Tages aus der Forschung, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Weißbüschelaffen geben einander Namen. Bislang war nur von Menschen, Delfinen und Elefanten bekannt, dass sie sich gegenseitig mit Namen ansprechen. Nun hat ein israelisches Forschungsteam mit Hilfe von Tonaufnahmen und maschinellem Lernen die Kommunikation von Weißbüschelaffen untersucht. Für diese kleinen Primaten sind weiße Haarbüschel an den Ohren typisch. Das Team hat Laute identifiziert, mit denen Weißbüschelaffen einander bezeichnen. Auf direkte Ansprache mit den für sie charakteristischen Lauten reagierten die Affen. Weitere Forschung in diesem Feld könnte auch zum besseren Verständnis der Entwicklung der Sprache beim Menschen beitragen, schreiben die Forschenden im Journal Science.
Die Behandlung von Bluthochdruck in Europa ändert sich.
Die European Society of Cardiology hat ihre Leitlinie mit Empfehlungen für die Therapie der sogenannten Hypertonie überarbeitet. Neu ist ein Bereich zwischen hohem Blutdruck und normalem Blutdruck. Die Leitlinienautoren nennen ihn erhöhten Blutdruck. Sie empfehlen, schon in diesem Bereich Menschen mit blutdrucksenkenden Medikamenten zu behandeln, unter der Voraussetzung, dass sie weitere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, zum Beispiel Diabetes.
Mit einem neuen Verfahren lassen sich zwei häufig eingesetzte Kunststoffe recyceln.
Polyethylen und Polypropylen, kurz PE und PP, sind die am meisten genutzten Kunststoffe weltweit. Folien, Plastikflaschen oder Sportkleidung enthalten häufig beide Stoffe. Wissenschaftler der University of California in den USA stellen im Fachmagazin Science eine Methode zum Recyceln von PE und PP vor. Sie haben ein chemisches Verfahren entwickelt, das die beiden Stoffe wieder in Grundchemikalien umwandelt, die weiterverwendet werden können. Das Verfahren funktioniert sowohl mit reinem PE und PP als auch mit einer Mischung der beiden Kunststoffe. Ob sich die Methode auch in einem größeren industriellen Maßstab anwenden lässt, muss weitere Forschung zeigen. Vor allem die eingesetzten Katalysatoren oder die Reaktionstemperatur könnten das Verfahren unwirtschaftlich machen.
Ein uraltes Gen ist für die Taille von Spinnen verantwortlich.
Der Körper von Spinnen zeichnet sich durch eine schmalere Stelle zwischen vorderem und hinterem Körperteil aus, eine Art Taille. Welche Gene für die Entwicklung dieser Körperregion verantwortlich sind, haben BiologInnen aus den USA nun untersucht. Im Journal PLOS Biology schreiben sie, dass das Taillengen zu einer Gruppe sehr alter Gene gehöre. Diese Genfamilie sei schon von Insekten und Krebstieren bekannt. Diese haben jedoch keine Taille. Eine Analyse der Evolutionsgeschichte der Genfamilie zeigte den Forschenden, dass das Taillengen im gemeinsamen Vorfahren von Insekten und Krebstieren verloren ging.
Zum ersten Mal in diesem Jahr trat in Deutschland eine Infektion mit dem West-Nil-Virus auf.
Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Das Virus hätte eine heimische Stechmücke übertragen. Die Infektion fiel bei der Analyse einer Blutspendeprobe auf. 80% solcher Infektionen verlaufen ohne Symptome. Bei knapp 20% kommt es zu Fieber und Hautausschlag. Unter 1% aller Infektionen führt zu einer schweren, mitunter tödlichen Erkrankung. Betroffen sind meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Bislang übertragen nur wenige Stechmücken in Deutschland das Virus, das ursprünglich aus Afrika stammt. Erste Fälle erfasste das Robert-Koch-Institut 2019. 2022 kam es zu 17 Infektionen, vergangenes Jahr zu 7.
Sternzeit, 30. August. Himmlisch schöne Zukunft der Astronomie in Sachsen. In kaum einem anderen Bundesland gibt es so viele Schulsternwarten und Planetarien wie in Sachsen. Professionelle Astronomie findet am Lohrmann-Observatorium der TU Dresden statt. Das Forschungsteam dort beschäftigt sich traditionell mit der Astrometrie, der präzisen Vermessung des Kosmos. Man ist an der Mission des ESA-Satelliten Gaia beteiligt, der die Positionen von Milliarden Sternen der Milchstraße so präzise erfasst wie nie zuvor. Bis vor einigen Jahren verfügte man über ein kleines Teleskop nahe der Stadt, das bei der Ausbildung und für die Bahnbestimmung von Asteroiden zum Einsatz kam. Namenspatron des Observatoriums ist der Vermessungsingenieur Wilhelm Gotthelf Lohrmann, der im 19. Jahrhundert eine der besten Mondkarten seiner Zeit erstellte. Im 18. Jahrhundert hat Johann Palitzsch in Prohlis bei Dresden den Kometen Halley wiederentdeckt und sich in der Astronomiegeschichte verewigt. Sachsens astronomische Zukunft schillert golden. Denn in Görlitz entsteht gerade das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Diese Großforschungseinrichtung soll helfen, den Strukturwandel weg vom Bergbau zu bewältigen. In Sachsen werden gewaltige Rechenzentren entstehen, um die Datenmengen der Teleskope in aller Welt zu analysieren. Im Granitstock der Lausitz ist zudem eine Testanlage für Gravitationswellendetektoren geplant. Heute mag man darüber streiten, ob Heidelberg oder Garching der bedeutendste astronomische Ort in Deutschland ist. In rund 10 Jahren ist das himmlische Zentrum vermutlich Görlitz.
Noch mehr Neuigkeiten und Hintergründe aus der Wissenschaft, die gibt's auch in unserer Deutschlandfunk-App, zum Beispiel unseren Podcast KI Verstehen. In der neuesten Folge beantworten wir die Frage, ob künstliche Intelligenz womöglich gerade kurz vor dem Kollaps steht. Und das war Forschung aktuell für heute. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.